zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn und mit mir heute mein Kollege Christian. Hallo Christian.
Hallo Lars.
Schön, dass du da bist. Wir haben heute zu Gast Robert. Hi Robert.
Hallo Lars, grüß dich.
Cool, dass du da bist. Du bist 41 Jahre jung.
Ganz genau, ja.
Sozialarbeiter.
Richtig.
Und wir möchten heute über folgende Dinge sprechen, über Depressionen, Borderline und auch Sucht.
Mhm, genau.
Hier auch nochmal der kleine Hinweis, wenn jemand da sich getriggert fühlt, es geht heute auf jeden Fall auch um die Alkoholsucht, um Borderline. Wenn das Thema dich überfordert, dann solltest du die Folge skippen. Ja, es ist ja oft so, dass Menschen irgendwie nur sehen, okay, da ist jemand, der ist süchtig, der hat eine Sucht. Niemand guckt aber mal genauer dahinter. Niemand sieht den Schmerz, der dahinter ist. Und darüber möchte ich heute auf jeden Fall oder möchten wir auf jeden Fall mit dir sprechen. Aber wir starten erstmal rein mit, wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass bei dir ja was ist?
Also ich glaube, so ganz spezifisch ist das irgendwie schwer zu beantworten, da jetzt einen genauen Punkt zu sagen. Ich würde es eher so beschreiben, so ich hatte immer das Gefühl, so als Kind oder vielmehr so als Jugendlicher oder junger Erwachsener, habe ich so für mich gemerkt, mir geht es irgendwie nicht gut. Also ich habe irgendwie, habe ich mich nicht so verhalten können oder nicht so tun können, wie andere das vielleicht getan haben und konnte das für mich aber noch gar nicht so richtig irgendwie spezifizieren oder sagen, irgendwie genau das und das ist es oder ja, aber immer so ein latentes Gefühl, sage ich mal, von irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und das war mir so, das erstmal wirklich dann wirklich so bewusst, wie gesagt, so als Jugendlicher, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie fallen mir Dinge anders schwer oder anders leicht, als das andere tun. Genau.
Du hast mir, wenn ich es jetzt richtig habe, erzählt, dass du dann das erste Mal in Erfahrung mit Therapie gekommen bist.
Ja, genau. Also das war meine erste Therapieerfahrung dann. Das war eine ambulante Therapie, die ich fast aber gar nicht so richtig freiwillig gemacht habe. Das war eher so ein Mittel meiner Eltern, die das wohl auch mitbekommen haben, dass das mit mir irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Die dann gesagt haben, so du machst das jetzt mal und gehst da mal hin. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, ob daraus eine Diagnose entstanden ist oder sowas. Für mich war das erstmal irgendwie, okay, ich fahre da hin und muss sprechen. Und so dieser Wert einer Therapie oder dieser Gespräche, der war für mich in dem Moment gar nicht so richtig greifbar, sage ich mal. Sondern für mich war ich eher so auf einer Anti-Haltung, glaube ich, noch unterwegs. Und gesagt, so, was wollt ihr von mir? So typisch jugendlich hätte ich fast gesagt. Was soll ich da eigentlich machen? Ist doch alles tutti irgendwo und lasst mich in Ruhe.
Also es war so ein prophylaktisches Ding, kann man schon fast sagen, von deinen Eltern, die einfach gesagt haben, jetzt gucken wir mal, was.
Ja, ich hatte so das Gefühl, es resultierte aus so einer gewissen Hilflosigkeit sicherlich auch heraus, weil ich auch sehr zurückgezogen oder niedergeschlagen oder eben auch sehr impulsiv in dieser Zeit gewesen bin. Mhm. Und daher würde ich sagen, war das so die Intention meiner Eltern, dann zu sagen, der Junge braucht Hilfe.
Wie lange ging diese Therapie und wie hast du diese Therapie als junger Mensch erlebt?
Die Therapie ging ungefähr ein Jahr und am Anfang hatte ich wirklich ein großes Dagegengefühl. Musste da immer hinfahren, das hat irgendwie etwas länger gedauert, das war ein Städtchen weiter. Und für mich war das eher so ein Termin, der mich irgendwie genervt hat. Ich konnte halt nicht so die Sachen machen, die ich machen wollte. Im Verlauf dieses Jahres allerdings fällt es mir schwer zu sagen, was genau jetzt der Wert davon war, aber ich bin gerne hingegangen oder lieber hingegangen. Mhm. Und hatte irgendwie auch mehr und mehr das Gefühl, okay, ich kann die Sache, die mir dort angeboten wird, nämlich einfach mal zu erzählen, über was auch immer, in irgendeinem vielleicht noch begrenzten Rahmen, aber in einem Rahmen für mich nutzen. Mhm.
Christian, wie ist das? Therapie, junge Menschen, wenn die Eltern sagen, du gehst jetzt mal hin?
Also ich glaube, wir haben die Antwort schon so ein bisschen vom Robert gehört. Warum sind denn die Eltern so besorgt? Also ich höre so mal raus, ich war irgendwie ein bisschen anders. Zum einen war ich sehr, sehr zurückgezogen, zum anderen war ich sehr, sehr impulsiv. Und inwieweit hat es denn dann auf den Alltag eingezahlt? Konnte ich regelmäßig zur Stuhle gehen? Bin ich da völlig weggebrochen? Oder war ich schon in der Arbeit? Wie hatte ich denn noch Beziehungen zu anderen Menschen? Wie war das denn überhaupt? Und da scheinen sich die Eltern viel Sorgen gemacht zu haben. Wenn es natürlich nur von den Eltern ausgeht und keine eigene so richtige Motivation ist, dann braucht es einen langen Vorlauf. Aber über den Vorlauf gab es anscheinend einen Platz, wo du zumindest mal das Gefühl hattest, ich werde gehört, so wie ich das herauslese.
Ja, genau, richtig. Also das hat sich dann so für mich ergeben, hätte ich jetzt fast gesagt. Also da konnte ich so für mich den Wert dann herausziehen. Aus einer Sorge raus resultierte das sicherlich. Und als Kind und Jugendlicher, für mich war es das erste Mal dann in diesem Rahmen sozusagen neu über Gefühle zu sprechen, sage ich mal. Ne? Also in diesem Therapiesetting über Gefühle zu sprechen, weil ich eigentlich so gelernt habe als Kind oder auch als Jugendlicher, Gefühle, das ist nicht richtig. Also ne, das ist schwierig oder sollte unterdrückt werden. Ich habe funktioniert.
Deine Gefühle sind nicht
meine,
richtig.
Meine, genau, richtig.
Genau, du musst, du sagen mal, wenn du Angst hast, dann ist es nicht so schlimm oder andere haben mehr Angst. Wieso? Das ist ja eigentlich nicht relevant. Du musst dich zusammenreißen, wie auch immer.
Genau, genau.
So etwas, was jetzt bist du 41, was noch voll präsent ist. Große Frage, was für Gefühle darf ich denn haben und was darf.
Eben, richtig.
Da bin ich eben richtig. Ich denn richtig?
Genau, das war so die Sache, die sich auch bei mir dann sehr, sehr, sehr eingeschlichen hat, hätte ich fast gesagt. Also, dass ich eine lange Zeit brauchte oder da sozusagen der Beginn war irgendwie, dass ich mit meinen Gefühlen auch okay sein darf. Also und diese eben nicht unterdrücken muss oder eben nicht funktionieren muss. Genau, richtig. Und das war sozusagen der Anfang meiner Therapiekarriere. Allerdings, ich bin jetzt 41, damals war ich 15 oder 16. Ich bin noch dabei.
Du hast ja dann auch gesagt, die gingen ein Jahr, dann war das Thema Therapie ja auch erstmal ad acta gelegt, oder? Also über einige Jahre.
Genau.
Und dann kam es aber zu einem einschneidenden Erlebnis in deinem Leben, wo du deine Mutter verloren hast. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das nochmal verändert bei dir?
Eine ganze Menge. Also das war ein sehr, sehr dramatisches Sterben, sage ich mal, der Mutter. Es war eine schwere Erkrankung und es war auch gar nicht, also es war schon im Vorab irgendwie absehbar, dass sie es nicht überleben wird und so dieser Prozess hin irgendwie das schon zu begleiten, sage ich mal. Das Sterben der Mutter war sehr einschneidend. Und in dieser Zeit war es eben das gleiche Thema wie eben sozusagen, dass ich nicht wusste, wohin mit den Emotionen und Gefühlen dazu. So der Wunsch irgendwie, das in der Kernfamilie irgendwie zu teilen oder sowas, das ist nicht erfüllt worden so richtig. Mhm. Ne? Und ich hatte auch für mich aber auch nicht die Werkzeuge oder Mittel, das irgendwie in dem Wege für mich zu klären, wo ich damit hin kann. Das wusste ich einfach nicht, das konnte ich nicht. Und genau, als meine Mutter dann verstorben ist, war es auch ganz schnell so, dass darüber auch nicht mehr gesprochen wurde. Und auf diesen Zug sozusagen bin ich einfach auch aufgesprungen. Also ich weiß noch, meine Mutter ist am Samstag verstorben und ich war am Montag wieder in der Uni und habe weitergemacht und habe irgendwie in dem Muster sozusagen funktioniert, was ich kannte, nämlich weitermachen. Und die Emotionen oder Gefühle, die damit verbunden sind, eben möglichst nicht zuzulassen.
Wann fing es denn an, dass du gesagt hast, okay, da tut sich jetzt doch mehr auf? Also weil daraus resultierte dann ja wirklich der Weg dann in die richtige Depression rein, sofern ich das jetzt in Erinnerung habe, oder?
Genau, richtig. Also das hat noch eine Zeit, also im wahrsten Sinne des Wortes, funktioniert. Das, wo ich dann immer mehr und mehr gemerkt habe, dass ich nicht nur den Zugang zu jetzt Gefühlen wie Trauer über den Verlust oder auch Wut, was damit bei gewesen ist, dass es so ist, wie es ist, den verloren habe, sondern auch alle anderen Emotionen immer weniger wurden. Und ich so ja innerlich so ein Stück weit ja mitgestorben bin irgendwie und so durch den Tag gelaufen bin und gedacht habe, ja, ich mache hier so Dinge und tue die Dinge, die so anstehen, aber ich spüre die nicht. Ich fühle das nicht mehr. Ich fühle weder Trauer, dann noch Freude und sonst irgendwie. Und das war furchtbar anstrengend. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich konnte mich dann auch nicht mehr konzentrieren, konnte auch nicht mehr irgendwie die Sachen, die jetzt für die Uni wichtig gewesen sind, erledigen. Ich konnte auch zwischenmenschliche Beziehungen ganz schwer noch halten. Bin nicht mehr zum Training gegangen oder sonst irgendwie. Habe vermieden, wo ich nur konnte. um irgendwie zu erholen davon. Aber das hat nicht funktioniert.
Und bist du dann von alleine zur Therapie gegangen?
Ja.
Also das im Endeffekt wusstest du, okay, das hat schon mal in der Jugend irgendwie auch ganz gut funktioniert letztendlich. Da suche ich mir jetzt nochmal die Hilfe.
Genau, richtig. Mhm.
Ja, wenn wir mal in diese Lehre auch reingehen, gab es irgendwas, wie du diese Lehre auch kompensiert hast?
Ja, das ist so das, wo ich die ersten, was heißt die ersten, das stimmt nicht, aber die intensiveren oder exzessiveren Berührungspunkte dann auch mit dem Alkohol hatte. Mhm. Der Alkohol hat es in der Situation mir geholfen, klingt positiv, war es in den Momenten tatsächlich ein Stück weit auch, fühlen zu können. Ich konnte dadurch wieder irgendwie was spüren und das hat sich erstmal gut angefühlt, hatte aber ganz schnell immer die Tendenz, eben auch in sehr destruktive Gefühle abzurutschen. Also in impulsive Wut, in überschwängliche Traurigkeit, also die den Situationen einfach überhaupt nicht angemessen gewesen sind.
Was passiert da, Christian?
Naja, zunächst mal, wie du es beschreibst, sind sie, und du hast es ja auch gesagt, Lars, sind es klassische depressive Elemente, die du erlebt hast, weil die ganzen Gefühle, die eigentlich du lange weggepackt hast, irgendwo haben die in dir gearbeitet. Und was macht das System? Unser System macht erstmal irgendwie, ich krieg's ausgehalten, wenn ich irgendwie gar nichts gefühl. Das Gefühl der Gefühllosigkeit ist ja ein Überbegriff, der dann auch der soziale Rückzug. Und was aber ja eigentlich nichts zu fühlen, ist ja was Quälendes. Und dann ist es natürlich was sehr Tolles, wenn es dann irgendein Vehikel gibt, bei dir den Alkohol, wo du das Gefühl hast, jetzt spüre ich mich wieder. Warum? Weil der Alkohol, anders wie auch bestimmte, sagen wir mal, Angstlöser, wie bestimmte Medikamente, chemisch an deinen Botenstoffen, an deinen Nervenzellen was macht, in bestimmten Arealen, dass so ein Entspannungszustand kommt, und der Entspannungszustand lässt zu, dass du wieder in Bewegung kommst. Blöderweise bei dir, und das ist gern beim Alkohol so, gibt es dann kein so ein richtiges Level. Es ist dann gerne ausschlagend, viel zu viel von dem einen, viel zu viel Euphorie oder viel zu viel Aggression dann natürlich auch, oder auf der anderen Seite eben auch viel zu viel Trauer. Also das ist das Problem. Also wenn wir sagen, Alkohol ist ein Medikament, dann ist dieses Medikament nicht gut dosiert gewesen bei dir, weil es so dann in den Gefühlen so ausschlägt.
Jetzt kommt noch was bei dir hinzu, und da will ich versuchen, gerade einmal so das, wie kam es denn, weil Borderline ja auch ein Thema ist, wie kam es zu dieser Diagnose?
Als ich dann muss ich so ein bisschen anschließen an das, was ich eben gesagt hatte. Ich war dann ja, wie gesagt, in Therapie und bin aus dieser Therapie heraus sozusagen wieder in das normale Leben gestartet und habe auch so ein paar Sachen davon mitnehmen können. Aber so richtig Klick gemacht hat es noch nicht bei mir gehabt.
Ja.
Und ich habe irgendwie dann gesagt, ja, und habe dann aber jetzt so in der Retroperspektive für mich dann auch gemerkt, ich falle ganz schnell wieder so in die alten Muster zurück, also aus der Klinik heraus. Und dann ging es eine Zeit lang und dann ist aber sozusagen der gleiche Kreislauf wieder angegangen. Ja. Und das hat sich dann erstmal lustigerweise irgendwie auch total richtig angefühlt, weil das ist das, was ich kannte. Ne? Das ist das irgendwie, die Gefühle möglichst weg. Das war dann auch erstmal irgendwie richtig so für mich. Ne? Und hab dann da noch gar nicht so richtig merken können, oh nee, Vorsicht, ne? Das ist jetzt irgendwie der Weg ist falsch. Genau. Und ja, das hat dann wieder in die alten Muster geschlagen und ich war wieder in derselben Situation wie vor dem Klinikaufenthalt, bin dann wieder in die Klinik gegangen und da ist dann eben die Diagnose mit dem Borderline auch gestellt worden.
Jetzt muss man dazu sagen, Borderline, ich mache jetzt mal einen auf ganz naiv, ich kenne Borderline jetzt aus meinem Umfeld schon, deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen aus, aber mal ganz naiv gesagt, für vieles Borderline einfach nur dieses, ich ritze mir den Arm oder sowas, also dieses, ich verletze mich selber. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Robert, dass du auch sagst, ja, so eine Sucht zum Beispiel wie mit dem Alkohol und sowas, das bringen die wenigsten überhaupt in Verbindung mit so einer Krankheit, ne?
Also, ja.
Christian, wie kann Borderline sich allgemein überhaupt auch zeigen? Also was kann alles Borderline sein? Also das würde mich einfach mal interessieren oder besser gesagt auch mit Sicherheit die Leute draußen.
Also fangen wir nochmal beim Robert mit den Gefühlen an. Also losgegangen ist es irgendwie so, dass du in einer Zeit, wo du das eigentlich irgendwie lernen und trainieren solltest, nämlich mit Gefühlen umzugehen in der richtigen Art und Weise, da hast du wenig Möglichkeiten gehabt, weil erlernt hast du, dass man Gefühle wegdrücken muss, dass Gefühle nicht sein was. Also du hast also sozusagen eine lange Periode, wo man sehr beweglich ist, nicht nutzen können mit Gefühlen im positiven Sinne, aber auch im negativen, mit unangenehmen Gefühlen zurechtzukommen. Das heißt, ich habe neulich einen Film gesehen und da hatte der Protagonist gesagt, das Tolle ist an einer Espressomaschine, die hat nur Überdruckventil. Und ich als Mensch habe dieses Überdruckventil nicht. Also du hättest in dieser sehr beweglichen Phase, wo wir schnell lernen können, hättest du einbauen können, dass du mit diesem Überdruckventil gut umgehen kannst, dass du es gut tunst. Und das ist wahrscheinlich so das Kernelement aus meiner Perspektive heraus bei einer Borderline-Symptomatik, nämlich dass du mit den Spannungen, die in dir drin sind, nicht adäquat zurechtkommst. Und eine Möglichkeit ist dann eben, dass dann der Druck runterkommt, weil die Spannung sonst nicht weggeht, weil ich ja mein Überdruckventil nicht gut in der Hand habe. Das habe ich nicht erlernt, ist, dass ich mir zum Beispiel Schmerzen zufügen müsse, dass ich vom Druck runterkomme, dass ich mich dadurch spüren kann. Ein anderes ist natürlich, haben wir vorhin gesagt, typischerweise, wie gehen Spannungen weg? ZB durch Alkohol. Am Anfang wird die Spannung weniger. Problem, Nebenwirkung ist, ich kann vielleicht dann mich noch weniger kontrollieren, weil kleine Trigger noch mehr ausschlagen. Dieses Wechselspiel zwischen zu viel und zu wenig Spannung, das ist eigentlich so das Kernelement in einer Borderline-Symptomatik. Biografisch gibt es da eine sehr gute Erklärung und als Kinder lernen wir das leicht. Als Erwachsene haben wir viel längere Verläufe, bis wir da ein bisschen mit unserem Ventil zurechtkommen und adäquate Mittel finden.
Bei dir hat sich ja das Ganze auch viel im Beziehungsleben gezeigt. Also da gab es ja auch Aufs und Abs.
Ja.
Letztendlich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, vor allem auch so mit der ersten Ehe, da hast du ja sozusagen durch diese Diagnose der Depression, die damals auch stattgefunden hat, gemerkt, dass es vielleicht auch nicht ganz das Richtige ist, wie du gerade lebst, oder?
Genau, richtig. Also für mich, wie gesagt, war so das Credo, ganz viele Sachen eben auszuhalten, da durchzugehen. Und genau eben was Christian eben gerade gesagt hat, so dieses Schwanken zwischen Leere und dann ist da zu viel, das irgendwie unbearbeitet, sage ich jetzt mal, in einer Beziehung mitzutragen, war halt für alle Beteiligten, sage ich jetzt mal, super anstrengend. Und ich hatte für mich dann auch noch nicht die richtigen Werkzeuge oder Möglichkeiten, auch in Beziehungen, sei es jetzt zu meiner Ex-Frau oder auch in freundschaftlichen Beziehungen oder so etwas, ich sag mal, für mich tatsächlich auch irgendwie einzustehen und zu sagen, okay, das brauche ich jetzt oder das ist mir wichtig in einer Beziehung oder das so möchte ich irgendwie mein Leben gestalten. Ne? Und das habe ich ganz oft nicht gemacht, ne? weil ich immer mit der Idee rumgelaufen bin, nein, ich muss dafür da sein. Ich muss die Wünsche des anderen sozusagen erfüllen und muss meine Energie sozusagen dafür aufwenden, dass das Leben so für den anderen möglichst gut ist. Und das ist immer wieder, das habe ich auch gemerkt, das habe ich, glaube ich, auch gewusst, so, ne, immer wieder ein inneren Konflikt, der dann auch im äußeren Konflikt natürlich bestanden ist, wenn man sich dann gestritten hat. Und das ist immer wieder zu diesem Hin und Her gekommen dann sozusagen irgendwie. Ne? Und ich war nicht mehr im Gefühl und auch einfach todunglücklich.
Was ja auch spannend ist, du bist Sozialarbeiter.
Ja.
Und hast dann auf diesem Wege, du bist ja nun mal damit, also dein Job ist es ja auch eben, anderen da zu helfen. Und selber hast du dich dann da auf dem Weg verloren letztendlich, ne?
Ja, selber habe ich mich irgendwie verloren. Und ja, ich glaube, ich bin sogar ein ziemlich guter Sozialarbeiter. Ich glaube, ich mache das sogar ganz vernünftig. Aber für mich ist es auch eine Erklärung dafür, warum ich das eigentlich gelernt und studiert habe. Also ich kann es viel besser, mich im Außen um andere Menschen zu kümmern und zu gucken irgendwie, was sind die Wege oder die Möglichkeiten, um Familien, Kinder oder wen auch immer eben zu unterstützen, einen guten Weg zu finden. Und das hält mich aber auch davon ab, mich um mich zu kümmern. Schwierig ist es dann eben geworden, so in den Momenten, wo mir die Kraft einfach für diese, ja, ich nenne es jetzt tatsächlich mal so eine Art Fassade, die dann weggeblieben ist. Mhm. Und ich eben innerlich immer mehr zusammengesackt bin und mir die Energie dann eben komplett ausgegangen ist.
Ja, das Phänomen finden wir ja immer wieder, Christian. Wenn man sich um sich selbst nicht zu kümmern hat, man kümmert sich um andere. Das ist natürlich dann auch komfortabler, weil man muss sich nicht über die eigenen oder um die eigenen Probleme kümmern. Was ist da eigentlich schon wieder mit uns los?
Naja, es hört sich ein bisschen so an, in der Zeit, wenn ich gut im Außen bin, ich muss mich selber nicht spüren, ich muss mich selber nicht aushalten, ich muss auch nicht, jetzt bin ich mal ein bisschen, ich muss meine eigene Scheiße, kann ich erstmal beiseite gut wegpacken, ja. Weg, schön abkapseln, und zum Teil funktioniert das ja auch ganz gut, aber es gibt immer wieder die Durchschläge, solange wir es, also so wie wenn du ganz viele Korken gleichzeitig unter Wasser halten möchtest, dadurch, dass du sehr im Außen bist, es gelingt mir nicht auf Dauer. Irgendwann ploppt wieder einer hoch und dann hast du das. Und dann, weil du es nicht so trainiert hast, ist das, was damit verbunden ist, viel zu viel Gefühl oder Überforderung. Und dann kommt wieder sozusagen, ich muss es irgendwie Rückzug machen, ich muss ganz kalt sein und ich bin ganz durcheinander dadurch.
Genau, also das ist dann eben immer der Punkt, an dem es dann ja gehakt hat und gescheitert ist wieder. Ja. Ne? Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig gemacht, weil ich irgendwie dachte, Mensch, was ist denn los mit dir irgendwie? Ne? Das kann doch nicht sein, dass das schon wieder so ist. Und wie gesagt, das richtige Mittel eben dann eben auf mich zu gucken, das war noch nicht so richtig gescheitert in der Zeit. Ne? Und ich habe dann eben gesagt, okay, ich lasse mich jetzt krank schreiben, mache irgendwie 4 Wochen Pause und dann geht's weiter. So, ne? Dann kannst du wieder und so. Und ja, das hat so, naja, sagen wir mal, semi-funktioniert. Das war, ja.
Auf das Borderline nochmal zu sprechen zu kommen, was hat diese Diagnose Borderline letztendlich mit dir gemacht? Hat es eher geholfen? Hat es dir Angst gemacht? Was für Gefühle hat es ausgelöst?
Alle.
Alle.
Okay. Alle. Das ist echt schwer zu beantworten. Also das auf der einen Seite tatsächlich ein gutes Gefühl, weil das Kind irgendwie so einen Namen hatte. Also ich hatte irgendwie konnte so die ganzen Gefühlsregungen und all dieses Hin und Her oder auch diese Leere, das hat auf einmal einen Namen und ich wusste, mit wem, was ich jetzt so zu tun habe.
Ich kann mich auf einmal ein bisschen einordnen, sortieren und habe auch eine Erklärung, warum bin ich so, wie ich bin, in Anführungszeichen. So habe ich das jetzt übersetzt, wie
ja,
du das
genau,
sagst.
Ja, genau, richtig. Ne? Man hatte, also ich wusste jetzt, okay, das ist es. Auf der anderen Seite war aber auch dabei ganz viel Widerstand. Also so nach dem, oh nee, das kann nicht sein, so, ne? Und das will ich nicht. Und auch eine ganze Menge Schiss, weil so die Diagnose Borderline für mich einfach auch so etwas ist wie, oh nee, da will man irgendwie nichts mit zu tun haben, so nach dem Motto. Und ja, ich habe mir da in vielerlei Hinsicht Sorgen gemacht. Also alles, was meinen privaten Bereich, aber auch meinen beruflichen Bereich tatsächlich irgendwie betrifft.
Das ist ja auch wieder so ein Ding, Christian. Was ist das, dass da auch die Betroffenen wieder sehr unter, ja, ich sag mal, einer Panik oder dass es Angst auslöst, dass es Scham auslöst? Was ist das?
Ja, du sprichst es ja gerade an, sicher auch Scham. Und meine Assoziation ist so, bin ich Sozialarbeiter und gleichzeitig bin ich Borderline? Bin ich denn eine ticking Zeitbombe oder was? Explodiere ich mal, gibt es einen Schaden durch mich, wie auch immer. Also diese negativen Assoziationen dazu natürlich, inwieweit bin ich jetzt verflucht? Also es hat natürlich irgendwas mit dem Selbstwert. Auf der einen Seite habe ich eine Erklärung, aber es hat natürlich erst was mit dem Selbstwert zu tun. Und es braucht, denke ich, dann einen Weg, bis ich mich konfrontiere und mir sage, ja gut, es ist so, wie es ist, aber ich habe die Verantwortung, damit zu leben. Und diese scheiß Verantwortung nimmt mir auch keiner ab.
Genau, das tut mir irgendwie keiner. Das ist, das ist wirklich etwas, wo ich habe darauf gehofft, so ein Stück weit. Also auch in den Klinikaufenthalten tatsächlich irgendwie. Und dass ich da hingehe und jemand mir sagt, so das und das machen Sie jetzt und dann wird das besser werden. So, und dieser Prozess, sage ich mal, für mich selbst, A, das erstmal zu akzeptieren überhaupt und B, dann auch irgendwie in die, ja tatsächlich auch in die Aktivität wiederzukommen. Also zu sagen, okay, ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich selbst habe Möglichkeiten, dagegen was zu tun, sage ich mal, ne? Oder Wege zu finden, irgendwie damit gut leben zu können. Das hat gedauert. Das hat sehr lange gedauert.
Hast du denn so Mini-Mosaiksteine, wo du sagst, das ist jetzt anders wie vor ein paar Jahren, ZB, wenn ganz viel Druck da ist, wenn ganz viel Spannung da ist, dass ich mich da jetzt anders spüre, dass ich das anders ausgehalten bekomme, dass ich das anders reguliert kriege? Das ist also so Zugriff auf was jetzt vielleicht anders ist wie vor ein paar Jahren?
Ja, schon. Also ich habe das, was mir eigentlich immer ganz gut hilft, sind so meine Skills, die ich gut nutzen kann. Das sind jetzt auch nicht unbedingt immer so die klassischen Kneten eines Balles oder so etwas, sondern bei mir sind es eben auch viel so gedankliche oder vor allem auch körperliche Sachen. Also mir hilft extrem Bewegung dann in den Momenten oder einfach raus in die Natur gehen tatsächlich. Und das sind schon mal die ersten Momente, wo ich es viel besser hinkriege, irgendwie sozusagen mich wieder runter zu regulieren. Und vor allem aus diesem, man nennt es bei Borderline ja immer so diesen Hochanspannungsbereich, in dem man eben nicht mehr so richtig handlungs- und gedankenfähig ist, aus dem wieder rauszukommen, um wieder dann auch wirklich der Situation entsprechend irgendwie auch reagieren oder handeln zu können.
Also übersetzt, wenn man es jetzt neurophysiologisch sagt, dass du sagst, wie kriege ich meinen Parasympathikus, den Entspannungsteil, der über Alkohol geht, aber der zum Beispiel auch geht, wenn du für dich die Natur spürst und dich darauf fokussierst, einen anderen Fokus kriegst, oder über den Sport, wenn du dich dann spürst in der Bewegung, dass dann der Anteil bei dir aktiviert wird. Weißt du jetzt, da kann ich meinen Entspannungsteil aktivieren.
Ja, ganz genau. Und um diese Anspannung dann eben runterzukriegen und auch wieder so in die Situation zu kommen, für sich selbst auch reflektieren zu können oder ich für mich selbst reflektieren zu können, was war es eigentlich genau? Also was hat vielleicht auch so diese Hochanspannung oder diesen Anspannungszustand ausgelöst? Und da dann eben zu gucken, dass ich immer wieder, ich muss mich immer wieder auf meine eigenen Gefühle noch so ein Stück weit hinstupsen oder braucht da einfach eine gewisse Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dafür, was empfinde ich jetzt eigentlich gerade? Und wenn ich das gut hinkriege, dann kann ich das auch benennen und kann irgendwie viel besser dann damit umgehen, anstatt so ein ganzes Gewirr von allem zu haben.
Auch in dem Sinne, selbstverständlich, bei mir ist es so angelegt, wie es angelegt ist und manchmal explodieren die Gefühle, aber auf der anderen Seite habe ich auch für mich Wirksamkeit. Ich habe auch mitunter die Gefühle unter Kontrolle. Ich kann sie halten, ich kann sie aushalten.
Genau.
Wie sieht denn dein Leben jetzt heute aus? Also wir sprechen natürlich von im Zusammenhang mit Borderline eben von der Alkoholsucht, die auch dabei ist. Gibt es da immer noch irgendwie Rückfälle? Gibt es da irgendwie die leeren Momente? Wie sieht dein Leben gerade aus? Wie behandlungstechnisch auch, was sind so deine Optionen gerade?
Also ich bin gerade nochmal in der Tagesklinik von der Valeara in Essen. Und genau, das ist momentan mein Alltag. Mhm. Und ich bin da ja auch nicht ohne Grund. Also es ging mir eine ganze Zeit lang sehr gut damit, was ich gerade erklärt habe, so gibt auch noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, sage ich mal. Es hat sich aber auch viel so im Privaten dann nochmal verändert. Und die Umstände, die dazu geführt, dass ich wieder sehr in so ein Muster des Funktionierens und des Aushaltens und der Überlastung und Überforderung gekippt bin. Und ich hatte dann auch tatsächlich einen Rückfall. Ich habe lange nicht mehr damit eigentlich zu tun gehabt. Und das war für mich in dem Moment aber im wahrsten Sinne des Wortes der Rückfall. Das war für mich das Spüren, gar nicht jetzt irgendwie, okay, ich habe getrunken, sondern aber auch dieses Spüren, okay, ich stecke da wieder in einem alten Muster drinne, was mich, wenn ich jetzt nichts tue, wieder in diese Spirale bringen kann, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bringen wird. Jetzt muss ich was tun.
Ja.
Schnell. Ne? Und deswegen war der Gang in die Tagesklinik für mich jetzt die richtige Entscheidung.
Aber es ist ja auch ein Fortschritt zu wissen, okay, jetzt, du hast da an dem Punkt gemerkt, okay, jetzt muss nochmal was gemacht werden, auch einfach, ne?
Ja, zeigt auch, dass man oder ich auch dazu tendiere, es über mehrere Jahre ging es jetzt gut und das ist schön gewesen so. Und aber diese Erkrankung ist trotzdem da. Sie ist immer irgendwie da. Also die Alkoholsucht oder so, das sind chronische Erkrankungen, die gehen nicht einfach so irgendwie weg oder so. Das ist kein Schnupfen, der auf einmal dann vorbei ist. Und das hat mir für mich jetzt nochmal gezeigt, jetzt auch durch den Aufenthalt, ich kann in vielen Situationen ganz normal leben sozusagen. Mhm. Aber sobald ich es vernachlässige, mich um die Diagnosen oder die Erkrankung oder so etwas zu kümmern oder da die Achtsamkeit für verliere, dann wird es gefährlich für mich. Und genau, das ist einfach so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt auch aus dem Aufenthalt mitnehme.
Im Sinne können wir das vergleichen eben auch mit vielen körperlichen Erkrankungen, die chronisch sind, wo ich eben chronisch vielleicht nicht nur ein Medikament nehmen muss, sondern auch in vielen anderen Dimensionen meine Routinen leben muss, auf mich gucken muss, vielleicht bestimmte Dinge vermeiden muss, wenn die Belastung zu hoch ist, eben dagegen zu arbeiten. Und analog ist es bei dir. Und dann letztendlich sind wir alle verführt, gerade wenn es gut läuft, dass wir ein bisschen nachlässiger werden, dass wir vielleicht unsere Pausen, unsere Routinen, wo du das trainierst, ich mache den Sport oder ich gehe in den Wald, ich mache mir 10 Minuten bewusst, das wird jetzt nach so einem Aufenthalt wieder sehr gut funktionieren. Dann ist die große Frage, wie kriegst du es eingebaut in den Tagesablauf und wie kriegst du es gehalten? Das ist sozusagen immer eine Herausforderung. Ich finde ein letztes natürlich, du sagst es selber, ist natürlich ein sehr, sehr harter Begriff. Es hat dir angezeigt, du hast es als Chance genommen, es hat dir angezeigt, ich habe mich wieder vernachlässigt.
Ja,
ich habe ganz genau. Klar. Und du hast aber, insofern war es ja ein sehr schönes Signal, was du aufnehmen konntest und ja wohl früher aufnehmen konntest.
Ja, und ich konnte es auch Gott sei Dank für mich so, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich für diesen Rückfall und ich schäme mich auch für den Konsum oder für die Erkrankung. Aber dieses Schamgefühl, das kommt dann immer mal wieder hoch. Und so gelingt es mir gerade aber auch durch ein stabiles Umfeld tatsächlich, dass diese Schamgefühle einfach auch, oder dass ich die Chance habe, sie auch konstruktiv dann nutzen zu können für mich und eben zu sagen, gut, es geht jetzt weiter und es ist und ich kann jetzt etwas tun, damit das eben nicht schlimmer wird. Und das ist einfach ein gutes Gefühl.
Welche Rolle spielen denn auch stabile Beziehungen, also freundschaftlich, aber auch partnerlich, gerade beim Thema Borderline und Sucht, welche Rolle spielen die?
Ja, ich denke, dass sie sehr große Schutzfaktoren natürlich sind, aber das kann uns der Robert viel, viel, viel besser erklären als jemand, der zum Teil stabile Beziehungen wahrscheinlich gespürt, gelebt hat und zum Teil eben nicht, was inwieweit es einzahlt.
Ja, also es sind definitiv Schutzfaktoren. Instabile Beziehungen, die ich erlebt habe sozusagen, das ist immer verbunden oder ist verbunden gewesen mit ganz viel Vorsicht, mit ganz viel, ich darf nicht sagen, wie es mir geht. Ich kann jetzt schlecht sagen, mir geht es schlecht.
Weil dann passiert was, dann ist vielleicht die Beziehung weg. Dann gibt es Beziehungsabbruch. Darum muss ich wieder Fassade aufsetzen.
Genau, richtig. Dann gehen die Leute. Das ist so die Erfahrung, wenn ich sage, ne? Oder es kommt Sachen hoch, die dann aus dem Krankheitsbild irgendwie in dem Moment unpassend sind oder so etwas, ne? Und dann ist die Erfahrung, dann gehen die Leute so, ne? Und das zu erleben jetzt in einer Beziehung irgendwie, dass ich so sein kann, wie ich bin, sage ich mal, ne? Und dass auf trotzdem 100 Goldstücke wert bin und eine Wertschätzung verdient habe. Das ist unglaublich wertvoll, weil gerade in den Phasen, wo es mir eben nicht so gut geht, kann ich mir diese Wertschätzung nicht geben.
Und das wäre der Unterschied zum Kind, wo die Gefühle, die gehören zu dir, nicht sein durften. Und der Unterschied jetzt in einer stabilen Beziehung, schau mal her, ich habe diese Gefühle, ich bemühe mich aber, dass ich die in der richtigen Dosis zeige und Verantwortung dafür übernehme, dass ich das letztendlich so mache, dass die Beziehung hält.
Genau, genau. Und diese Möglichkeit, also gab es oder glaube ich, gibt es grundsätzlich, aber für mich gab es die halt. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich die habe ergreifen können. Das ist, hat mir eventuell sogar das Leben gerettet.
Und damit sind wir schon am Ende der Folge. Das ging aber jetzt ratzfatz in dieser Folge. Aber ich finde ganz wichtig, welche Botschaft möchtest du zum einen gerne Menschen mit Borderline und Suchterkrankungen mitgeben? Und Christian darf da aber auch nochmal auf der Frage rumdenken, welche Botschaft er mitgeben will.
Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Akzeptanz. Das ist so, für mich war es ein langer Prozess, aber letztendlich war es die Akzeptanz, die ja auch die Möglichkeiten mit der Erkrankung oder in Therapien wirklich was bewirken zu können, dass die den Boden sozusagen dafür gibt. Und zu akzeptieren, ja, das gehört jetzt zu mir, das ist nichts, was ich bekämpfen muss, so nach dem Motto, sondern das ist ein Teil von mir, aber es gibt ganz, ganz viele Mittel und Wege, irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann auch zu sagen, okay, ich darf mir auch erlauben, so zu sein und darf mir aber auch vor allem auch erlauben, eben Hilfe zu holen. Und sei es jetzt die professionelle, aber vielleicht einfach auch nur jemanden zu bitten, mal vorbeizukommen. Und ich glaube, diese innere Erlaubnis ist so ein Türöffner, ja, dass man einfach dann auch sozusagen in seiner Verletzlichkeit, der die diese Erkrankung auch mitbringt, dass das auch ganz viel Verbundenheit und Nähe schaffen kann und es Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber auch Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, trotzdem da sind. Und das ist, ja.
Ich finde, Robert hat da so viele Kernempfehlungen oder Bilder gebracht, wo ich fast nichts hinzufügen möchte. Vielleicht mir ist sehr geblieben, das mit der Scham vorhin, was du gesagt hast. Und wenn es natürlich ein bisschen gelingt, trotz der Scham mich zu zeigen und dem beim mich zeigen zu zeigen, ich habe das und ich brauche Hilfe, dann ist natürlich schon mehr wahrscheinlich wie die halbe Miete erreicht, wenngleich das unglaublich schwer ist.
Ja, was wir daraus mitnehmen können, ist auf jeden Fall, dass Borderline weit mehr ist als das Klischee, was viele kennen in unserer Gesellschaft. Sucht, natürlich irgendwie auch häufig der Versuch ist, Schmerzen zu regulieren oder was zu unterdrücken. Und auch Rückfälle gehören zu diesem Weg dazu, um zu sich selber zu finden und vor allen Dingen auch um zu lernen, damit umzugehen. Und Stabilität entsteht eben auch auf diesem Weg nur Schritt für Schritt. Und ich denke, das Wichtige ist, es ist nicht immer nur diese Leere, die man da verspürt, zu bekämpfen, sondern erstmal auch anzufangen, damit zu verstehen, woher diese Leere denn eigentlich kommt. Und dann kommt man auch auf den Weg, würde ich behaupten. Mhm. In diesem Sinne vielen Dank, dass du dabei warst, dass du so offen gesprochen hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir nur das Allerbeste.
Danke, ebenso.
Danke. Danke, Christian.
Danke an euch.
Danke, danke.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.